Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Klopfi, weit nach vorne, auf Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn überhaupt schießen, Tor!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Mein Name ist Jonas und ich bin hier heute zusammen mit Bastian, der endlich aus seinem Urlaub zurückgekommen ist.
Hallo.
Und wir haben heute eine Gästin und zwar ist Sarah Grün hier. Hallo Sarah.
Hi.
Wer Hi. Unseren Podcast sehr aufmerksam verfolgt, dem wird der Name schon was sagen, denn wir machen hier quasi so ein, es ist ein Rückspiel. Bastian war nämlich in Sarahs Podcast zu Gast, den hatten wir mal empfohlen. Ja, Sarah, sag doch mal, wer du bist und welchen Bezug zum SV Babelsberg hast, der nämlich unser nächster Gegner ist, weswegen du auch heute hier bist.
Oh, das ist der Grund, weswegen ich heute hier bin. Vielen Dank für die Rückeinladung quasi. Ja, meine Funktion beim SV Babelsberg ist, dass ich bin Sportfotografin, Podcasterin, wie man gerade schon mitgekriegt hat. Und ich gehöre zum Mediateam des SVB seit 2 Jahren, 3 Jahren. Irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall. Also ich kriege halt relativ viel intern, extern mit und kann euch da, glaube ich, einen relativ guten Einblick bieten in verschiedene Sachen, die euch interessieren.
Es ist nicht nur ein Rückspiel, wir wollten dich auch gerne hier haben. Wenn ich mich gerade unglücklich ausgedrückt habe, tut mir schon leid. Ja, genau. Und wir machen den Ablauf des Podcasts, wie wir den in den letzten Wochen auch schon gemacht haben, beginnen mit einem so ein News-Segment, was nicht so groß ist diesmal, weil in der Woche nicht mega viel passiert ist. Vielleicht nochmal rückblickend auf Chemie gab es ein Statement vom Verein, nochmal zum Thema Spieltagszerstückelung, was ja auch Babelsberg in ähnlicher Form schon mal herausgebracht hat und was auch von der Fanszene von Chemie vor 2 Wochen, ich weiß gar nicht genau, herausgegeben wurde, was der Verein jetzt noch mal ein bisschen ausgeführt hat, unterstrichen hat. Bastian, kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, also mir ist aufgefallen, wir waren natürlich nicht die allerersten in der Reihe, die die Spieltagszerstückelung und die Medienpolitik des NOFV kritisiert haben. Das waren andere. Die Kritik kam zum Beispiel aus Babelsberg und aus Jena. Die Wortführer oder die ersten, die sich da aus dem Fenster gelehnt haben. Und bei uns hat sich dann die Fanszene ja geäußert. Wir haben das schon ausführlich diskutiert. Und jetzt hat der Verein nochmal nachgezogen und ein Statement vorgelegt, was ich, muss ich ganz ehrlich sein, recht ausgewogen finde, ist auf der einen Seite kritisch, es nennt die Pain Points, auf der anderen Seite ist es aber auch konstruktiv und nicht so ein Haut-drauf-Statement nach dem Motto, alles scheiße, NOFV soll sterben gehen und Ostsport auch. Also so ist es eher nicht, sondern es ist eher so eine sehr konstruktive Äußerung nach dem Motto, wir wollen jetzt so früh wie möglich hier die Hand heben und kritische Punkte benennen und wollen mitgestalten, weil wir finden, dass es jetzt aktuell mit den unterschiedlichen Anstoßzeiten und zum Beispiel und den schwierigen Spielterminen, dass es da in die falsche Richtung geht. Und ich fand das Statement, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz gut, weil ich finde, man... es ist natürlich auch immer ein bisschen ermüdend, wenn nicht falsch verstehen jetzt, aber wenn Fans Anstoßzeiten kritisieren, das hat natürlich auch so was Ritualhaftes, weil wir schon im Prinzip im Profifußball sehr lange so eine Entwicklung haben und das hat auch die 4. Liga erreicht. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir nicht in diesen 0815-Tenor eingestiegen sind, sondern da schon noch ein bisschen weitergehen Und wie gesagt, sehr ausgewogenes Statement, finde ich okay. Auf der anderen Seite, ja, wir sind spät dran. Andere Vereine haben sich da schon viel früher geäußert und das ist auch interessant. Und es fällt natürlich auf, dass das vor allem die Vereine sind, die eben auch eine nennenswerte Anzahl an Auswärtsfahrern, an Allesfahrern haben, die davon natürlich sehr stark betroffen sind, weil, und das sagt Chemie im Statement auch, es mag den einen oder anderen Verein geben, denen das eigentlich mehr oder weniger egal ist mit den Anschlusszeiten, sondern die freuen sich einfach über die TV-Präsenz. Das muss man knallhart so sagen. Und das ist auch die Wirklichkeit, weil man kann natürlich immer auf den NOFV einprügeln, oft zu Recht, immer zu Recht, aber viele Entscheidungen, die der NOFV trifft, sind auch basisdemokratisch rückgekoppelt und von den Vereinen abgesegnet.
Bin ich ein bisschen spannend, was du gerade sagst, weil ich nämlich an dem Statement besonders interessant fand, dass der Verein halt irgendwie auch aufmacht, dass die Vereine, die kleineren Vereine, ne, die halt irgendwie potenziell von dem Markt irgendwie leben, halt doch schon so großen Teilen von den Auswärtsfans der größeren Vereine leben würden. Eine spannende Reaktion darauf, also ich weiß nicht, ob es eine genaue Reaktion ist, aber es ist auch eine News quasi ist, dass unser Spiel gegen Chemnitz jetzt auf Freitagabend geschoben wurde, nachdem halt der Verein dieses Statement herausgegeben hat. Kann man jetzt irgendwie interpretieren, wie man will. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass es heute herauskam, nachdem der Verein vorgestern das Statement herausgegeben hat. Ja.
Das kann doch kein Zufall sein,
sagt ja, Jonas. Das habe ich so nicht gesagt. Es ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht kann man noch ansprechen, dass am Freitag die Pokalauslosungen im Sachsenpokal stattfinden. Ich glaube, um 17 Uhr oder so kann man sich das live angucken. Da können wir nächste Woche wieder über...
haben wir wieder Stoff für den Podcast.
Ja, oder hoffentlich nicht. Und ich glaube, damit würde ich das News-Segment auch schon eigentlich zumachen und auf das Tasmania-Spiel zurückgucken und auf unseren letzten Gegner. Sarah hat im Vorgespräch erzählt, dass sie sich mit Tasmania auch ein bisschen auskennt. Ja, wir haben jetzt gegen Tasmania 2-0 gewonnen. Babelsberg hat gegen Tasmania 2-0 verloren. Ganz krude Witze drüber machen, mache ich aber jetzt natürlich nicht. Wenn du sagst, dass so, also was du Tasmania jetzt, wir haben jetzt mit 5 Punkten aus den ersten 3 Spielen nach Leutsch, was hast du da vorher mitbekommen und hast du das Spiel gegen Chemie irgendwie mitbekommen, verfolgt, gesehen?
Ich habe das Spiel gegen Chemie tatsächlich nicht verfolgt, aber Tasmania verfolge ich tatsächlich im Ligabetrieb seit 2 Jahren regelmäßig, bin aktuell in Kontakt mit immer mal wieder Vereinsoffiziellen. Was deren Vorteil ist, was man denen nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich, dass die eigentlich hätten vor 2 Jahren schon aufsteigen sollen. Die letzte Saison ganz klar auf Platz 1 abgeschlossen haben, vorletzte Saison wegen der Corona-Regelung nicht aufsteigen konnten. Die leisten eine absolut solide Nachwuchsarbeit im Verein, in den Nachwuchsteams. Deswegen, das ist kein Fußball, wo du denkst, okay, heute so, morgen so, sondern es ist halt wirklich ich würde sagen, ich habe da schon relativ einen breiten Überblick, aber ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich die beste Nachwuchsarbeit, die ich in Berlin gesehen habe. An Vereinen, die es halt auch wirklich langfristig solide machen und halt auch regelmäßig auch aus anderen Vereinen abziehen können, obwohl deren Platz relativ klein ist, aber die Infrastruktur bei denen ist halt einfach da. Also das ist tatsächlich immer wieder guter, solider Fußball und die haben halt wirklich Bock. Das ist, das sollte man bei denen nicht unterschätzen. Die sehe ich auf jeden Fall oberes Mittelfeld. Im Saisonabschluss der nächsten. Die sind wirklich gut.
Okay. Ich habe ja letzte Woche den Ausblick für Tasmania vorbereitet gehabt und war erschlagen von, dass sie 30 Spieler im Kader haben in der ersten Mannschaft und so. Und aber das erklärt vielleicht ein bisschen, dass die breite junge Mannschaft da irgendwie aufstellen wollen. Vielleicht kommen wir zum Spiel, was ich sympathisch fand. Also ich glaube, es waren so in etwa 30 Leute, die da nach Leutsch gereist waren. Und die haben so jede Pause im Heimblock stimmungsmäßig genutzt, um sich da halt irgendwie bemerkbar zu machen. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und es gab auch so einen Twitter-Post vom offiziellen Tasmania-Profil, wo halt gefragt wurde, wo können wir eigentlich hier die Becher fürs Blutlied spenden? Dafür auf jeden Fall auch nochmal Props. Und spielerisch fand ich auch, also ich kam ein bisschen nach Anpfiff erst an, aus mein Fahrrad hat den Platten gründen. Ich fand Tasmania am Anfang des Spiels auf jeden Fall gut. Also die haben gute Kombinationen gezeigt und ich hatte irgendwie auch am Anfang ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, dass das irgendwie ganz gut für Tasmania eher läuft und weil Chemie auch schwer ins Spiel gekommen ist, fand ich. Hast du das auch so gesehen, Bastian?
Ja, man darf wahrscheinlich nicht den Fehler machen und Spiele immer nur vom Ergebnis her und hinten raus, was hinten raus war, zu beurteilen. Ich fange jetzt trotzdem mal damit an, weil ich nämlich sagen würde, es war am Ende nämlich ein ganz souveräner und auch verdienter Sieg von uns, der meinetwegen auch gerne höher hätte ausfallen können, hätte sich niemand beschweren dürfen. Allerdings muss man natürlich knallhart sagen, dass sich dieser Sieg in der ersten Halbzeit vor allem so nicht angedeutet hat, ganz klar. Und worauf du jetzt angespielt hast, ist, dass Tasmania versucht hat, hinten rauszuspielen, zwar sauber hinten rauszuspielen, die haben jetzt nicht so, die haben wirklich versucht, da ein Rezept anzuwenden und nicht Langholz. Ich finde aber, und ich meine auch jetzt mit Blick auf die ganzen 90 Minuten mit Nachspielzeit, dass das insgesamt nicht aufgegangen ist. Haben wenig Chancen gehabt, die sind wenig gefährlich in unseren Strafraum reingekommen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich hatte irgendwie während des gesamten Spiels ich hatte nie so die große Angst, dass jetzt das Gegentor kommt. Und das ist ja auch schon mal eine Qualität, weil wir haben 0 gegen die gewonnen und muss man auch erstmal machen und es gab kaum Chancen. Allerdings hatte das Spiel halt zwei Kipppunkte, nämlich in der 37. Minute hat Prechler, Tasmania-Stürmer Prechler, das 1-0 auf dem Kopf. Der steht völlig frei vor Benny Bellot am Fünfer und er kann sich die Ecke aussuchen. Und Prechler ist ein nachgewiesenermaßen solider Regionalliga-Stürmer, der muss das eigentlich machen. Eigentlich komisch, dass er das nicht gemacht hat. Dem ist übrigens ein Stellungsfehler von Ben Kessler vorausgegangen, der ja sehr, sehr gut und brilliert bisher und einer der tollsten Neuzugänge ist und der größten Überraschungen. Hier muss man aber sagen, klarer Stellungsfehler von ihm, Prechter ganz frei, köpft den Torwart mehr oder weniger an. Das war der eine Kipppunkt und das war für mich eigentlich fast wirklich die größte und einzige Chance in der ersten Halbzeit. Und den zweiten Kipppunkt, das war beim Stand vom 1-0 und das war in der 90. als der Keeper von Tasmania nach vorne geeilt war, Robert Schelens, heißt der gute Mann, und ja, einen richtig guten Abschluss dann bei einer Ecke auch noch hingekriegt hat und Benny Bellot wirklich in die Ecke gezwungen hat, den hat auch keiner auf dem Schirm gehabt. Dann der Klassiker, Torwart kommt vor und der schießt in die Ecke und dann geht er trotzdem nicht ganz rein. Hat der Torwart Schielens richtig gut gespielt, fand ich, bis auf beim 2-0 dann kurz darauf, da hatte dann Benny Schmidt den Ball vor die Füße geworfen und dann musste er nur noch einnetzen. Nur noch in Anführungszeichen, weil auch schwieriges Tor. Unterm Strich muss ich trotzdem sagen, ich fand Tasmania war der bislang schwächste Gegner, sofern man das jetzt sagen kann, nach 4 Spielen für uns. Ich habe mir von denen nach dem Auftakt, den die hatten, wirklich mehr versprochen. Und was heißt versprochen? Ich habe mehr erwartet oder ich habe mehr befürchtet. Insofern fand ich das unterm Strich dann alles sehr harmlos. Die haben es wirklich versucht, fußballerisch zu lösen, es hat aber nicht geklappt, spricht aber vielleicht auch eher weniger gegen Tasmania, sondern eher viel mehr für uns, dass wir in der Defensive in den Zweikämpfen irgendwie gut drin waren und dass wir gerade im Strafraum wenig haben zustande kommen lassen. Wir müssen dazu sagen, Jonas hat das Spiel hier im Stadion gesehen und ich habe es am TV-Bildschirm gesehen. Da hatten wir ja sowieso immer noch mal eine andere Perspektive. Und ich habe mir das Spiel gestern Abend auch noch mal im Real Life reingezogen. Weil wenn man gewinnt, dann kann man das ja auch irgendwie aushalten, das Spiel noch mal zu sehen. Jonas.
Es war halt so, dass Tasmania, Tasmania kam nicht mehr gefährlich vor das Tor nach dem 1-0. So das, also abgesehen von der einen Szene, die du gerade beschrieben hast, nach der Ecke mal wieder. So, ne? Aber ansonsten habe ich unglaublich viele Konter von Chemie gesehen, die halt einfach völlig verlaufen sind. Verstolperte Abschlüsse und so weiter und so fort. Und dann nimmt sich Buri mal so ein Herz und dann hält der Torwart von Tasmania, du hast gerade seinen Namen genannt, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Schelens.
Ja, auch relativ also spektakulär. Ich weiß nicht, ob es gut war. Ich hatte, also macht der den Ball vorher vom Buri hält, dann das Tor auf der anderen Seite. Und also ich habe gerade nochmal die Highlights geguckt und da macht Bellot auch einen ganz guten Job, wie er diesen Schuss dann hält und nochmal nachfassen hält und dass der Torhüter dann, nachdem er vom gegnerischen 16er zurücksprintet, den Schuss nicht festhalten kann und Benny Schmidt da das 2-0 macht, für das mich übrigens sehr gefreut hat. Also das war cool.
Podcast-Kollege und Rapper und nebenbei auch noch Fußballer. Ja. Sehr guter Fußballer. Er hat mich auch sehr gefreut, definitiv. Ja,
ja, ja. Natürlich die Vorarbeit von Kessler vor dem 1-0 ist auch wieder Sahne. Also dass er da einen Stellungsfehler gemacht hat, habe ich gar nicht so mitbekommen.
Will ich jetzt auch nicht überbewerten, das passiert auch, alles in Ordnung und hat ja auch keine Folgen gehabt. Ja. Bin ich total bei dir, das war eine nicht eine Regionalliga-Vorbereitung, sondern das war eine wirklich professionelle, fast schon Bundesliga-reife Vorbereitung mit der Hacke auf Bibu und dann ist das Ding halt drin. Also ja, echt sehr gut. Du hast es angesprochen, wie wir die Konter am Ende eben mal wieder nicht zu Ende gespielt haben, zum zweiten Mal in Folge. Es war ja gegen Meuselwitz genauso. Ich glaube, das ist das, was uns die fehlende Konsequenz und die fehlende Konzentration, das trennt uns von der Spitzenmannschaft, definitiv. So sind wir halt eine Kandidatin fürs Mittelfeld, was auch total in Ordnung ist. Aber eine abgezockte Mannschaft gewinnt dieses Spiel so 4-0, jede Wette. Also du hast wieder so viele wirklich gute Konterchancen. Und dann, ja, fehlt dann irgendwie immer der letzte Zentimeter, die Genauigkeit. Das ist schon ein bisschen erschreckend und es hat im letzten Jahr auf jeden Fall besser geklappt. Da waren wir viel effizienter.
Ich kann es auch gar nicht genau. Also wie gesagt, das im klassischen klischeehaften Sportsprech war dieses 1-0 halt so der Dosenöffner für das Spiel und danach lief es ja auch komplett anders. Also wir hatten es gerade schon gehabt in der ersten Halbzeit, hat Tasmania da auf jeden Fall irgendwie ja schon mitgespielt und nach dem 1-0 war das halt ein anderes Spiel. Und ich weiß gar nicht genau, ob das irgendwie auch taktisch zu begründen ist. Dazu fehlt uns gerade unser Laptop-Trainer. Ja, ich würde es jetzt nicht so unglaublich krass zerreden wollen. Es war auf jeden Fall sehr, also wir standen da auf Nordheim und es war sehr cool, war wieder eine Mega-Stimmung und aber es waren viele Leute auch um mich drumherum frustriert davon, wie die Konter gespielt wurden und es hat gesagt, ja, es ist, wir hatten da auf jeden Fall ein ganz entspanntes Heimspiel zu Hause gewinnen können. Das war jetzt auch vollkommen bescheuert formuliert. Wir hätten einen ganz entspannten Heimsieg einfahren können. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben 2-0 gewonnen. Das ist schon mal ganz cool.
Und lass uns mal noch was Positives sagen. Ich würde nämlich jetzt einfach gerne so 3, 4, 5 Namen nennen von Spielern, die mich wirklich gut überzeugt haben und wo es halt echt gut funktioniert. Einen, den nenne ich jetzt zum wiederholten Mal, und deshalb will ich das gar nicht so lange machen, das ist Flo Brückmann, der sich, finde ich, irgendwie gefühlt immer überall reinhängt, der ist überall, der hat ganz viel Einsatz, der wird auch ganz oft gefoult, haut sich rein, spielt aber selber fair und war am Ende mal wieder platt, rausgenommen, ist auch okay, aber ich finde, der passt mit seiner Attitüde ganz gut zur Chemie und der ist gekommen, um sich hier wirklich reinzuhängen und das als vermeintlicher Königstransfer echt okay. Auch jemand, der eigentlich ganz oft gescholten wird, auch in unseren Reihen, das heißt gescholten, die Erwartungen sind einfach hoch. Alex Buri hat für mich, denke ich, ein gutes Spiel gemacht. Wie immer auch Licht und Schatten, aber so ist das halt, wenn du auf so einer exponierten Rolle spielst, wo alle drauf gucken. Und ich finde ihn halt dann am besten, wenn er die Zeit hat, dann auch und das Auge, einen tödlichen Pass zu spielen. Und es ist dann eben meistens nicht, wenn er da irgendwie auf links außen den Ball vielleicht zu lange hält, sondern wenn er um den Mittelkreis steht und dann hat er auch den einen oder anderen gefährlichen Konter eingeleitet mit einem sehr klugen Pass, mit einem tödlichen Pass und das kann er und hat er gezeigt, fand ich gut. Und wer mir wirklich über die gesamten 90 Minuten unfassbar gut gefallen hat, war Benny Bolze, der ist die rechte Außenseite da lang gerannt, der hat keinen einzigen Fehler in diesem Spiel gemacht, keinen einzigen, war offensiv präsent, defensiv präsent, hat viele Flanken geschlagen, hat alle Standards gemacht. Über die Standards muss man ganz kurz reden, weil wir haben auch oft gemosert und wir sind aber jetzt neuerdings doch relativ gefährlich bei Standards. Wir machen fast ausschließlich kurze Ecken, die kommen aber auch oft gefährlich. Das Einzel resultierte auch indirekt dann aus so einer indirekten Ecke. Und also das, da ist er immer am Ball und das finde ich super. Man hat da offensichtlich auch versucht, an dieser Schwäche eigene Standards zu arbeiten. Es geht offenbar in die richtige Richtung. Wahrscheinlich muss man dann aber nicht permanent nur kurze Ecken machen, weil das ist irgendwie dann auch mal zu Ende gespielt und ausgerechnet. Das kennt dann irgendwie auch jeder Gegner. Ja, und einen noch, der kam wieder spät von der Bank, Timo Mauer. Ich finde halt, der hat irgendwie mehr Spielzeit verdient. Ich weiß nicht, der hat diese Saison noch nicht mehr als 45 Minuten gespielt. Der Trainer wird das für sich auch begründen können, sicherlich. Ich finde aber, der macht nicht so viel verkehrt und den würde ich gerne öfter sehen, kann ich mir irgendwie vorstellen, den auch öfter zu sehen. Und ein letzter Name, der Capitano, Stefan Caro, in meinen Augen auch diesmal fehlerfrei, nachdem er am Anfang der Saison so etwas vielleicht auch nicht hundertprozentig da war, auch an Gegentoren beteiligt war, ist jetzt sozusagen zurück, finde ich. Deshalb möchte ich das auch positiv herausheben. Und jetzt aber wirklich ein allerletzter Name und dann bin ich wirklich fertig. Und das ist Kanter auf der rechten Außenseite, weil das wirkt bei ihm alles immer so ein bisschen glücklos, seine Offensivaktion. Das ist sicherlich, ja, das ist halt so ein bisschen schade. Ich möchte aber zu ihm auch was Positives sagen, weil ich ihn so als Typen mag. Der ist nämlich so ein bisschen, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, ist vielleicht so, ja, der baut sich auf und blustert sich so ein bisschen auf und geht auch in die verbalen Zweikämpfe und provoziert, hat so auch eine aggressivere Körpersprache, das muss man nicht mögen, ich bin jetzt auch nicht der Typ dafür, aber ich finde es ganz gut, wenn du so einen in deinen Reihen hast und das ist auch etwas, was Chemie bislang gefehlt hat. Wir sind unfassbar brav, wir kriegen unfassbar wenig gelbe Karten, wenig Fouls und da kann es echt nicht schaden, wenn wir neben diesem Capitano noch so einen Emotional Leader, weitere Emotional Leaders haben, die dann auch mal zeigen, wo es lang geht. Das finde ich an Kanter gut. Jetzt bin ich fertig.
Okay. Ich bin bei Kanter immer noch gespalten, aber vielleicht können wir...
Ja, sag doch du, gerne Widerspruch oder anderen Namen hervorheben oder was abhängen.
Ich bin bei Kanter immer noch so, weiß nicht. Aber da können wir uns ja am Freitag nebeneinander live in Babelsberg drüber unterhalten.
Das ist gut, Jonas, denn vielen Dank, du hast mir eine Karte besorgt. Großartig, wirklich. Liebesgrüße nach Leipzig.
Ja, vielleicht noch, also das mit den kurzen Ecken finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Also wir sind so der FC Barcelona, der Regionalliga Nordost. Wir spielen jetzt nur noch kurz aus. Tiki-Taka nach Ecken. Fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und ich glaube, es waren sogar beide Tore nach Ecken, oder? Das zweite doch auch.
Aber natürlich, richtig.
Also wenn wir kurz Ecken ist noch ein Spiel schießen, dann ist doch alles super.
Ich muss ja immer noch so feiern über dieses Interview nach dem Spiel in Meusewitz, wo uns ein Meusewitzer attestiert, ja, wir wussten, dass sie bei Standards gefährlich sind. Und wir wussten, die Chemie lieben und mögen, dass wir bei Standards leider bislang sehr, sehr ungefährlich waren. Aber offenbar hat sich das in den vergangenen anderthalb Wochen irgendwie verändert.
Ja, ums Ganze. Dann sind wir doch vielleicht auch fertig mit dem Spiel und gucken mal kurz auf den sehr verkürzten Regionalligaspieltag zurück, wenn ich ihn denn finde.
Unbedingt.
Weil
diese Liga ja irgendwie immer spannend ist. Und bei den Quervergleichen waren wir ja jetzt gerade schon. Tasmania schlägt Babelsberg und wir schlagen Tasmania. Was bedeutet das eigentlich?
Also am Wochenende gab es halt nur 5 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, insgesamt. Also dadurch, dass der Ortsrivale im Pokal gespielt hat, Babelsberg im Pokal gespielt hat, der BFC im Pokal gespielt hat und Jena im Pokal gespielt hat. Da 4 Spiele ausgefallen. Das Spiel zwischen TB und Altlinike wurde abgesagt aufgrund von Corona-Kontakten. Ich weiß gar nicht, von wem von den beiden Vereinen das herrührt.
TB. Schon wieder.
Ansonsten, der BRK marschiert bisher durch diese Liga, hat jetzt 4:1 gegen Fürstenwalde gewonnen, steht mit 4 Siegen aus 4 Spielen an der Tabellenspitze. Wen man aber unbedingt nochmal wieder erwähnen muss, ist Luckenwalde, weil ich glaube, die stehen genau dahinter. Die haben jetzt 10 Punkte aus 4 Spielen, haben am Montag gegen Meuselwitz gewonnen. Der CFC gewinnt gegen Lichtenberg, Rathenow und Eilenburg trennen sich unentschieden.
Das also ich finde, man sieht jetzt schon, dass die Tabelle sich langsam zurechtruckelt. Es stehen ein paar prominente Namen oben, die wir auch oben erwartet haben. BRK, BFC Dynamo, Chemnitz, Klinike, Chemie Leipzig. Und unten steht Jena, es war auch klar, nee. Aber Auerbach, sicherlich auch Rathenow, Eilenburg, Fürstenwalde. Das geht alles so in die Richtung. Auch Lichtenberg hat natürlich keine Übermannschaft. Das ist schon alles so im Großen und Ganzen auch erwartbar gewesen. Du hast es gesagt, Luckenwalde ist ein absoluter Überraschungskandidat da oben. Muss man schauen, wie sich das verstetigt, weil ich hatte irgendwie Luckenwalde auch ganz weit unten drin gesehen. Aber ja, wer weiß. Wir haben ja gar nicht so die beste Beziehung zu Luckenwalde. Also ich sage jetzt mal, da ist jetzt nie irgendwas passiert, aber die eine oder andere sportliche Demütigung haben sie uns schon mal zugefügt oder vor allem die eine. Und die haben wir alle noch vor Augen. Unangenehmer Rivale, wenn man so will. Und wirklich beachtlich, dass die da oben mitspielen, zumindest jetzt gerade.
Ich glaube, bei Luckenwalde können wir nächste Woche noch mit einem Experten ein bisschen sprechen. Deswegen müssen wir da gar nicht so viel...
Gut, genug gesagt über Luckenwalde.
Sarah, hast du was? Das sind 4 Spieltage. Davon eigentlich die meisten haben so 3,5. Ja. Ist bei dir bisher irgendwie irgendwas aufgefallen?
Wie gesagt, abgesehen von der absolut guten Leistung von Tasmania, ich habe halt die Vorbereitung für Babelsberg begleitet, relativ logischerweise. Und halt auch da, ich glaube, einen relativ guten Eindruck bekommen. Weil ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin von dem Spiel jetzt am Samstag relativ überrascht gewesen. Also ich hätte nicht mit dem Spielergebnis gerechnet im Pokal. Das kam für mich ziemlich überraschend tatsächlich. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein kleiner Tipp nochmal zu Tasmania, kleiner Fun Fact. Das war zur Stimmung der tasmanischen Teufel. Das war deren erste Auswärtsfahrt im Bus seit 55 Jahren. Deswegen sind die tatsächlich relativ ausgerastet. Ich habe abends nochmal betrunkene Nachrichten bekommen, weil die sich wohl sehr gefreut haben. Und die sind auch politisch, sind die komplett stabil. Also die Kerngruppe. Also das macht auf jeden Fall wirklich, wirklich Spaß, mit denen sich zu unterhalten. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall immer wieder. Ich glaube, was eine Überraschung werden könnte, Tennis Borussia, wenn sie halt nicht gerade in Quarantäne sind, weil die halt auch sehr viele Jungspieler, also die haben halt, glaube ich, eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Also was da an Transfers war in der Pause, was ich so verfolgt habe, viele Jungspieler, aber auch viele Transfers, die halt wirklich aus der Regionalliga, wie ich sage, ich würde nicht in Richtung hochkarätig gehen, aber hat schon irgendwer sich Gedanken gemacht. Also ich glaube, auch das könnte spannend werden, auch wenn ich sie persönlich nicht in der Regionalliga sehe. Aber das ist eine andere Geschichte.
Tasmania hat heute auch im Pokal gespielt, aber ich finde hier gerade auf die Schnelle kein Ergebnis. Bei der Berlin-Pokal ging nämlich auch los. Aber vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die Pokalergebnisse der Liga-Konkurrenten. Du hast gerade angesprochen, also Babelsberg hat im Elfmeterschießen Fürth, also ein Bundesliga-Aufsteiger, aus dem Pokal geworfen. Jena hat gegen Mainz, warum muss ich lügen, ich glaube, es war gegen Mainz, lange 1-0 geführt. Ich mach's kurz auf.
Köln, oder?
Gegen Köln, ja, stimmt, gegen Köln. Gegen Köln.
Köln und Mainz, das ist ja ungefähr dasselbe, so für uns ostdeutsche Provinzler hier.
Aber
ja, komm.
Oh, ist das Elversberg mit Jena verwechselt. Also okay, auf jeden Fall hat Köln gegen Jena im Elfmeterschießen gewonnen. Hat auch erst in der 69. Minute den Ausgleich geschossen. Jena hat sich lange stark gewehrt. Der Ortsrivale ist gegen Leverkusen mit 0-3 geschaltet. Der BFC ist gegen Stuttgart mit 6-0 untergegangen. Und
Anfang, der BFC hat, glaube ich, alle seine Erstrunden Pokalspiele im DFB-Pokal verloren und das sind gar nicht so wenig.
Ja, vielleicht haben die Spieler beim Flatrate-Saufen auch mitgemacht vor dem Spiel.
Ich glaube, das darf ich als St. Paulianerin gar nicht kommentieren.
ja, ich glaube, unser Verhältnis ist zum BFC nicht besser. Jena hat sich gut geschlagen, Babelsberg hat gewonnen, der BFC und der Ortsrivale sind im Pokal nicht wirklich über sich hinausgewachsen. Könnte man auch politisch deuten, können wir aber auch lassen. So, kommen wir auf Babelsberg zu sprechen.
Yay.
Yay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir einsteigen wollen. Sarah, du hast gemeint, du hast die Saisonvorbereitung von Babelsberg verfolgt. Bist du bisher überrascht, zufrieden, negativ gestimmt über das, was Babelsberg bisher gezeigt hat?
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das nett formulieren soll, aber die Erwartungshaltung nach den letzten beiden Saisonen an Babelsberg sind meiner Meinung nach halt nicht mehr besonders hoch. Das Karussell Trainer, Physios, Co-Trainer, wir haben es ja gerade schon gehabt, Kommunikation im Verein, Spielerwechsel, Spieler gehen, Spieler kommen, ist schon sehr unstrukturiert. Und das hat man halt auch in der, in der Vorbereitung gesehen. Deswegen war ich halt bei diesem Pokalspiel am Wochenende so ein bisschen überrascht, tatsächlich. Weil ich hatte jetzt in der Vorbereitung nicht wirklich das Gefühl, dass da, dass das halt wie systematisch ist. Also das Spiel gegen Tasmania war halt, die haben sich halt im Prinzip komplett zerlegen lassen. Da war halt, da sind die halt überhaupt, ist das Team halt überhaupt nicht ins Spiel gekommen, also weder von vorn noch hinten. Wetter war gut, Platz war gut, da lief halt nichts. Das Spiel gegen die U17 von Union vorletzten Monat, war halt auch eher stümperhaft. Also ja, haben halt Fragen, ne?
Wen?
Also, Stürmer. Ja, also sie haben halt einen Spieler, deswegen, das ist so das, was sich halt auch in den letzten Spielen halt durchgezogen hat, was halt auch deren Glück in der letzten Saison war, dass sie halt Daniel Fragen haben, der halt Tore schießt. Also
ich habe beim Babelsberg diese Saison über Ostsport das Spiel gegen den CFC geguckt. Und das habe ich angeguckt und ich habe am Ende nicht verstanden, warum Babelsberg das gewonnen hat. Aber also war jetzt nicht böse drum. Ne? Ich bin bei Babelsberg, kann die überhaupt nicht einschätzen, to be honest. Bastian, wie ist deine Einschätzung so zum kommenden Gegner?
Ja, sportlich ist das, sehe ich das ähnlich wie Sarah, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich sehr stark gesunken. Man muss auch ganz ehrlich sagen, nach allem, was ich mitbekommen habe, hat auch der Etat in den vergangenen Jahren keine Sprünge nach oben gemacht, sondern eher nach unten, beziehungsweise Konsolidierung. Es gab ja auch immer mal wieder finanzielle Probleme in den vergangenen Jahren in Babelsberg. Insofern, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, und ich habe ja meine Zeit lang in Potsdam auch gearbeitet, dass die Stadt und dass die ganze Region, dass die regionalen wichtigen Institutionen hinter dem Verein stehen. Und dass da eigentlich eine ganz gute Ausgangslage ist. Dazu hast du noch so diese wirklich spannende Fanszene, muss man ja sagen. Und auch wirklich eine tolle Fanszene, ganz allgemein und ohne Vorbehalte. Und ich war immer gerne in Babelsberg, definitiv. Und verfolge das, was der Verein macht, schon auch immer mit Sympathie. Ich habe natürlich noch so ein bisschen persönlich so die Eindrücke von unserem letzten Auswärtsspiel in Babelsberg im Hinterkopf. Das war nun, ich meine, das erste Pflichtspiel von Daniel Fragen damals, nachdem sie ihn verpflichtet haben. Das ist mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her. Und war eines der letzten Spiele vor der Corona-Pandemie vor 3000 Zuschauern. Babelsberg gegen Chemie. Babelsberg gewinnt das 1-0. Wir hatten damals ein massives Sturmproblem und so ist das Spiel dann auch irgendwie ausgegangen. Es gab ja damals diese wirklich langen Diskussionen um Daniel Fragen und das können wir dann vielleicht nochmal vertiefen, aber seither hat Babelsberg sportlich, finde ich, kaum eine Entwicklung genommen und ich hatte mich dann auch ein bisschen gewundert, dass sie, und jetzt kommen wir zu dieser Personalie, die wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich dass Predrag Uzelac, wenn ich den jetzt richtig ausspreche, gerade entlassen wurde vor wenigen Tagen, von einer knappen Woche, kurz vor dem Pokalspiel gegen Fürth. Und der war anderthalb Jahre Trainer in Babelsberg. Ich hatte mich bei ihm damals auch gewundert, als er da an der Seitenlinie stand bei dem Chemiespiel, weil ich fand, das wirkte alles so ein bisschen oldschool bei ihm, so ein bisschen autoritärer und alte Schule. Fand ich, das passte gar nicht unbedingt so nach Babelsberg. Also ich hatte mich schon gewundert und jetzt auf einmal, es gab ja nicht mal einen Fehlstart, auch wenn in der Vorbereitung vielleicht nicht alles Sarah klar gelaufen ist, habe ich mich schon gewundert, dass sie den jetzt einfach raushauen. Und aber gut, scheint ja jetzt erstmal geholfen zu haben, zumindest für das vierte Spiel. Und nun wissen wir überhaupt nicht, was das bedeutet für unser Spiel am Freitag. Was meinten ihr?
Ich kann den Co-Trainer, kenne ich halt vom Sehen her, kann ich aber tatsächlich technisch nicht einschätzen. Ich muss tatsächlich sagen, ich war tatsächlich von dem Uzlak. Tatsächlich, ich fand das tatsächlich die Entscheidung tatsächlich dementsprechend gut. Weil du hattest halt, also ich hatte halt in der Anfangsphase das Gefühl, dass es nach dem letzten Trainern mal eine Personalie brauchte, die halt wirklich strukturiert arbeitet, die mit klaren Ansagen arbeitet, die halt auch so dieses Gewust, was halt im Team ist, halt einfach sortiert und halt einfach Spieler klar anspricht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Need war, der halt im Team war. Das war halt so ein bisschen mein Gefühl. Also ich habe den halt eigentlich nicht wirklich als negativ wahrgenommen.
Du hast dann nochmal eine völlig anderen Sicht, eine andere Perspektive als jemand, der da medial vermittelt drauf guckt, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe von ihm nur Interviews gesehen. Auf jeden Fall, ja. Man hat ja, und das ist vielleicht ganz interessant, wie man diese Trennung begründet hat vor einer Woche. Und zwar, ja, geht es darum, das ist so floskelartig, dass man nur unterschiedliche Pläne für die Zukunft hatte. Das kann jetzt irgendwie alles heißen. Unterschiedliche Vorstellungen. Aber was ja vielleicht noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, und Sarah, da kannst du vielleicht auch was sagen, es hat ja beim SV Babelsberg 03 im Sommer auch einen Wechsel in der Vorstandsebene und im Geschäftsstellenbereich gegeben. Da ist jetzt ja auch ein ehemaliger Spieler, Björn Lars, ein ehemaliger, wenn man so will, auch Vereinsheld, also fast eine Legende. Der war, meine ich, zu Zweitliga-Zeiten auch da, oder? Björn Lars, ich weiß es nicht, aber also zumindest zu Drittliga-Zeiten. Kannst du da irgendwas sagen? Was hat sich jetzt im Verein verändert? Vorher war ja Archibald Horlitz der Vorstand. Und hat das vielleicht auch damit zu tun, dass jetzt die sportliche Entwicklung neu bewertet wird und dass auch der Trainer in Frage gestellt wird?
Ich glaube, da muss man tatsächlich drei verschiedene Dinge unterscheiden. Es ist auf der einen Seite, und wenn ich fertig bin, dann wisst ihr auch warum. Es gibt einmal, gibt es halt das, was du halt gerade angesprochen hast, was ich dir damals auch schon erklärt habe. Es gibt ja einmal dieses Netzwerk Potsdam, dieses Netzwerk Babelsberg, was du halt wirklich aus wirtschaftlicher Ebene hast, dass du halt eine Medienstruktur hast. Du hast den RBB in Potsdam sitzen. Du hast viele lokale Firmen, die halt den Verein als Wirtschaftskonstrukt supporten. Du hast solide Sponsoring im Verein. Also es ist, glaube ich, ein Punkt, wo man nichts gegen sagen kann. Also, dass es halt diese wirtschaftliche Basis gibt. Dieser Verein ist beliebt in der Region. Und es wird halt auch, so habe ich das Gefühl in den letzten Jahren, also ich verfolge jetzt Babelsberg auch schon seit gut 10 Jahren, nie das Gefühl gehabt, dass da auf der Ebene es irgendeine Kritik gab. Was der Verein allerdings hatte, waren halt die Schulden. Und das ist halt der Punkt, wo man dann halt Horlitz ist ein Geschäftsmann aus der Region, hat in den Verein investiert, hat den Verein sortiert auf finanzieller Ebene und hat den Verein quasi aus der Krise geführt und der Verein ja dementsprechend jetzt auch schuldenfrei ist. Das ist ja die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt, dass du halt einen, böse gesagt, einen alten weißen Mann da hast, der vielleicht dann mit bestimmten Werten des Vereins crasht. Mit Werten wie demokratische Entscheidungen, wie Diskussionskultur, Wertespektrum, die dann halt nicht immer auf einer Ebene sind. Das heißt, Ich habe bei der Fran-Veranstaltung sehr grandios den Horlitz in voller Fahrt erlebt und hatte danach absolut keine Lust mehr, mich jemals mit ihm nochmal auseinandersetzen zu müssen.
Also ganz kurz reinhaken, die Fran-Veranstaltung, das muss im Frühjahr 2020 gewesen sein, nach der Debatte und nach dem Wechsel, als es viel öffentliche Kritik gab und intern aber irgendwie nicht so viele Kritik oder zumindest es wurde nicht artikuliert und man hat erstmal gedacht, man klärt das intern und da gab es so einen Termin, wo sich Daniel Fran vor den Fans präsentiert hat und präsentiert hat. Genau, das war die Fran-Veranstaltung. Und da,
genau.
Ja, okay.
Das gab sehr viel Geschrei und es gab einen sehr präsenten Horlitz, aber nicht auf einer positiven Ebene. Und das spiegelt sich so ein Mensch, der so argumentiert, der so mit Menschen umgeht, der so diskutiert, kommt dann vielleicht im Präsidium und im Aufsichtsrat halt auch wirklich nicht ultimativ gut an langfristig. Trotzdem hat er, was er im Verein geleistet hat, ist natürlich eine Leistung, die man nicht verachten sollte. Und der Verein jetzt halt einfach mit der Doppelspitze an einem Punkt war, wo man dann halt wirklich gesagt hat, okay, die Kommunikation, das ist ja auch in dem Statement so formuliert worden, die Kommunikation war halt nicht mehr auf einer Ebene und man halt jetzt wirklich diese, die Doppelspitze hat, die halt wirklich Vereinsbezug hat, die Vereinswerte kennt, vertritt. Du hast einen beliebten ehemaligen Spieler, zweite Person, eine Frau, wo du auch wieder bei dem Thema bist, wo du dann halt natürlich den Verein von außen argumentativ ganz anders präsentieren kannst und auch sehr ausgewogen, da du halt zwei sehr unterschiedliche und gleichzeitig sehr ähnliche Charaktere hast. Und wenn man sich den Aussichtsrat und den Fanbeirat selber anschaut, sieht man ja auch dort, dass halt da Personen vertreten sind, die halt aus sehr verschiedenen Bereichen des Vereins kommen und als auch sehr fanbezogen sind.
Und bei der Frau sprechen wir, ich finde, das ist eine sehr interessante Personalie, Katharina Dahme, die eben auch eine Politikerin ist und Mitglied der Linken ist und da auch in führender Position tätig ist im Landesverband Brandenburg und insofern auch ganz gut wahrscheinlich passt zum Verein und zur Fanszene und sicherlich da auch integrativ wirken kann und wirken soll. Auf der anderen Seite trotzdem sehr, sehr interessant, dass eine prominente Linkspolitikerin in einem Verein so eine Verantwortung übernimmt, hat man, glaube ich, auch nicht so oft. Und das sagt sehr viel über Babelsberg aus. Jonas?
Vielleicht müssen wir mal kurz, die ganze Zeit, so ein bisschen zurücktreten mal kurz. Also es gab den Horlitz und der wurde abgewählt.
Ja.
Nicht gerade richtig genau. Ich glaube, das ist gerade nicht so ganz klar geworden. Vielleicht also ich habe das, glaube ich, mal gelesen gehabt, dass es in Babelsberg so eine Kampfabstimmung auch gab um das Präsidiumsamt. Vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen, Sarah. Das ist, glaube ich, so für Leute, die nicht sich so krass mit Babelsberg beschäftigen, noch interessant.
Kampfabstimmung. Das ist halt im Prinzip im Frühjahr entschieden worden, dass der Verein sich im Prinzip im Aufsichtsrat bezüglich für eine Doppelspitze entscheidet. Und dass Horlitz halt nicht mehr die Person der Wahl ist und er halt nicht unbedingt damit einverstanden war, dass das halt so läuft, wie es jetzt ist. Aber es gab halt aus der Fanszene auch keine Kritik dagegen. Also das ist halt wirklich eine Entscheidung, die halt auch von der Fanszene gewünscht war, so wie es halt jetzt gelaufen ist. Auch mit den Personalien, die halt drin sind. Also es ist seitdem kein Thema mehr.
Sarah, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich spitze das jetzt mal etwas böse zu. Man hat das Geld von Horlitz ganz gerne genommen und dann hat man aber später gemerkt, dass er zumindest nicht die integrative Wirkung erfüllen kann, die dieser Verein vielleicht auch braucht. Und da hat man dann personell etwas ändern wollen. Und deshalb hat man jetzt diese Doppelspitze.
Das kann man, wenn man es überspitzt formuliert, dann kann man das.
Ich will es dir auch gar nicht in den Mund legen, aber ich habe dich jetzt so verstanden.
Du merkst ja gerade selber, ich bin gerade selber mal legen, aber doch, bösartig gesagt, man kann es anders formulieren, aber ja, es geht schon in die Richtung. Natürlich war Finanzierung Horlitz war halt auch lange ein Thema. Und es halt auch lange ein Thema war, inwieweit er in welchen Bereichen weiterhin involviert ist, involviert sein möchte und auch involviert sein kann. Also es war jetzt Kampfabstimmung, klingt so böse, aber es war tatsächlich jetzt kein Thema, was halt wirklich von einem Tag auf den anderen entstanden ist, sondern es war tatsächlich ein Thema, was halt schon seit längerem am Schwelen war. Ich weiß nicht, inwieweit. Ich habe immer ein Problem damit, intern und extern zu unterscheiden, aber mir war das halt schon länger bekannt, dass es da ein Problem gibt.
Ich würd gerne ein paar Sätze zu Horlitz sagen, weil ich habe ihn natürlich erst wahrgenommen, als diese Fragengeschichte am Köcheln war. Und vorher war mir die Personalie eigentlich gar nicht...
Kann ich kurz reinspringen?
Ja, gerne.
Ich weiß nicht, ob alle Leute, die uns hören, überhaupt diese Fragengeschichte, ne? Wir haben jetzt schon sehr, sehr oft darüber geredet. Vielleicht sollten wir da auch mal kurz ausholen. Ich weiß es nicht. Daniel Frahn ist also uns dreien auf jeden Fall ein Begriff und auch die Daniel Frahn-Geschichte ist ein Begriff. Möchte vielleicht einer ganz kurz.
Jonas,
ich kann's, also,
erzähl doch mal.
Ja, erzähl mal. Daniel Frahn ist ein Stürmer, der unter anderem auch für am Kotterweg gespielt hat und da auch sehr erfolgreich war. Der ist dann ich glaube, auch ein paar Umwege in Chemnitz gelandet und hatte da mehrere Auftritte, hat ein Tor gefeiert mit Support Your Local Hools nach dem Tod eines bekannten Chemnitzer Neonazis und ist dann auch mit dem beschissensten Teil der Chemnitzer Fanszene auswärts gefahren, ich glaube nach Halle oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wohin er da mit denen gefahren ist. Gab es auf jeden Fall Fotos, wo er halt irgendwie zwischen organisierten Neonazis aus Chemnitz im Block stand, woraufhin ihn der Chemnitzer FC gefeuert hat.
Nach großem öffentlichen Druck und nach längeren Debatten, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, aber ja.
Er ist dann schlimmerweise kurz danach in Babelsberg untergekommen und da gab es halt, von außen betrachtet war das halt irgendwie so ein hä? What the fuck? Und da gab es dann mehrere Statements und also ich glaube, das hat Sarah ja schon gerade umrissen, dass das halt irgendwie dann intern gelöst wurde, was von außen auf jeden Fall, also nee, nicht. Du guckst.
Da wichtig ist vielleicht, was man noch dazu sagen muss, Daniel Frahn ist, und so hat Babelsberg auch argumentiert, ist gebürtiger Potsdamer, das ist einer von uns. Bei mir gehen da die Blut- und Boden-Alarmglocken an. Und das ist, deshalb fand ich auch dieses Heim ins Reich-Banner von Chemie so witzig, weil das in sehr viel, in sehr viel Weise so doppelbürdig war und wirklich sehr gekonnt mit diesen Anspielungen dann arbeitet. Aber man hat halt, also ich gebe jetzt mal ungefiltert die Vereinsperspektive wieder und wie sie auch Horlitz damals vertreten hat, jeder hat eine zweite Chance verdient, das ist ein Potsdamer Junge. Wir rehabilitieren den bei uns. Der war ja dann auch länger, ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, war ja ohne Vertrag. Er durfte anfangs dort mittrainieren, er durfte sich fit halten und dann wenige Wochen später hat man dann gesagt, okay, wir nehmen den jetzt fest in Kader auf. Babelsberg war ja auch in Abstiegsnöten, in größten Abstiegsnöten, wie wir damals. Und dann hat man den halt dann einfach genommen. Und natürlich ist Daniel Frahn von seinen sportlichen Qualitäten, bringt er wahrscheinlich jeden Regionalligisten weiter. Das ist eben der Punkt, auch immer noch, auch im höheren Alter. Deshalb hat Babelsberg dann natürlich zweimal Danke gerne gesagt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, was ich vorhin sagen wollte mit Horlitz. Da ist er mir zum ersten Mal, ich habe den Mann vorher nicht registriert, weil ich gucke jetzt auch nicht die ganze Zeit nach Babelsberg, aber da ist mir negativ aufgefallen, weil er eben in einer derartigen, vielleicht Naivität oder auch Nonchalance in so einer Unbedarftheit da vor die Kameras getreten ist und das Engagement von Frahn verteidigt hat, ohne auch nur ansatzweise zu beweisen, oder ein Gefühl zu beweisen für den eigenen Verein, für vielleicht die eigene Fankurve, die ja nun auch besonders kritisch ist. Babelsberg ist der Verein mit der, dass sich in der Flüchtlingshilfe engagiert hat und so weiter. Ich meine, also Babelsberg ist ein Verein, der unfassbar politisch ist. Die Fanszene ist politisch aufgeladen, aber natürlich auch der Verein an sich. Und ich finde, Babelsberg ist immer noch mal ein Stück politischer als Chemie. Und da muss man wirklich ganz, ganz groß aufpassen. Und das hat er irgendwie alles überhaupt nicht hinbekommen. Und er hat da in meinen Augen kommunikativ versagt. Kommunikativ nach außen, weil er das nicht glaubwürdig erklären konnte, warum Daniel Frahn jetzt dort spielt, abseits dieser Blut- und Bodenlyrik, die dann kam. Und nach innen, Sarah, glaube ich, hat es auch nicht gut funktioniert.
Das Thema Nonchalant und Hollitz kannst du tatsächlich aus deinem Wortschatz in Kombination schon mal direkt streichen und ihm tatsächlich durchaus bewusster, was da passiert, aber er tatsächlich in dieser internen Mitgliederveranstaltung halt einfach ganz klar gemacht hat, dass ihm das völlig egal ist. Also das ist, das war für mich halt auch der Break-Even-Point, wo ich gesagt habe, okay, sorry, aber das ist kommunikativ eine absolute Vollkatastrophe. Bevor diesem Fit-Halten-Ding war der auch schon 3, 4, 5 Wochen in Babelsberg am Trainieren. Es ist irgendwie versucht, verheimlicht worden, dass dieser Typ da ist, weil das ja ein Babelsberger Junge ist. Also es war halt auch Wochen schon vorher schon ein Thema, dass dieser Typ da ist. Die Vorgeschichte war tatsächlich bekannt. Und es war im Prinzip war die Frage, okay, wann wird jetzt die Verpflichtung bekannt gegeben? Also wann wird halt das Statement gemacht? Ist aber versucht worden, es zu verheimlichen und dann versucht worden ist, nach dieser Veröffentlichung dieses Engagements, jegliche Kritik, die an dieser von Vereinsseite, jegliche Kritik, die an dieser Verpflichtung von Fanseite kam, absolut dem Boden gleich zu machen. Diese Fanveranstaltung ist mit einem Gebrüll geendet. Die ist damit geendet, dass Hollitz versucht hat, die Veranstaltung zu beenden, weil zu viel Kritik kam, dass ihm der Tonfall von einzigen Personen nicht gepasst hat. Es ist intern abgefeiert worden bis zum Gehtnichtmehr, weil er ja Tore schießt, was er ja bis heute tut. Aber das heißt ja nicht, dass Fanszenen-Stimmen stumm geschaltet werden müssen, nur weil es Kritik an einer absolut berechtigten Personalie gibt. Und es ist ja auch tatsächlich bis heute keine einzige offizielle Aufarbeitung dieser Personalie von Vereinsseite gibt. Sag mir bitte, wann das letzte Mal, was zu dieser Thematik von Überfrahen kam. Eine Sache, das Einzige, was ich in den letzten, der ist jetzt, wie lange ist der jetzt da? Ein Jahr, anderthalb? Das einzige Mal, dass ich wirklich was Konstruktives zu deinem Geläuterungs, was auch immer das ist, ist, dass er tatsächlich vor 3 Wochen mit seinem Privatgeld einen Teil der Auschwitzfahrt des Fanladens finanziert hat. Was aber auch nur vom Fanladen kommuniziert worden ist und ich glaube noch nicht mal von Vereinsseite. Und dass er, glaube ich, zweimal mit einem Trikot auf irgendeinem Stadtfest war. Also das ist eine Kommunikation in der Personalie Frahn, man merkt es an meiner Stimme, die absolut nur noch abfuckt. Also das ist
okay, also Daniel Frahn kam im Januar 2020. Und vielleicht mache ich da mit im Abfuck, also so, ich, wie gesagt, ich habe eine Außensicht und ich fand es damals auf jeden Fall auch, also ich habe auch, also vielleicht kamen sie auch einfach nicht durch, aber ich habe die Stimme, die kritischen Stimmen der Fanszene, habe ich nicht gehört. Ich habe irgendwie, bei mir kam an, Daniel Frahn spielt jetzt hier, wir haben darüber gesprochen und wir beugen uns jetzt dieser Personalie, weil wir halt im Abstiegskampf stehen und dieser Spieler halt so wertvoll. Also so, ne, so habe ich das damals gelesen, ob das vielleicht auch völlig so falsche Interpretation ist, aber so kam es bei mir an. Und to be honest, da war ich auch enttäuscht von der Fanszene aus Babelsberg, weil ich nämlich dachte, dass die da auf jeden Fall sich lauter zur Wehr setzen.
Es gab intern Stimmen, klar, die Fanszene von Babelsberg wäre nicht die Fanszene von Babelsberg, wenn es diese Stimme nicht gewesen wäre. Aber ich habe Sebastian auch schon gesagt, die waren mir persönlich auch zu leise. Das Banner finde ich nach wie vor, es haben sich viele aufgeregt. Ich finde es tatsächlich nach wie vor sehr on point. Ich finde es tatsächlich auch sehr gut. Und ich finde,
heimatreich.
Ja, bombastisch. Das Kompliment hatte ich ja schon mal verteilt für das Ding. Die Stimmen hätten lauter sein müssen. Und es sollte auch nach wie vor eine Nachbearbeitung geben, die auch öffentlich passiert. Weil dafür finde ich es dann halt einfach zu krass. Und auch diese Mitgliederveranstaltung war halt, sie war halt nicht geläutert, sondern die war halt einfach eine Mischung aus Naivität, ist mir egal und ich bin halt jetzt hier.
Eine der wenigen Fangruppen, die mir da positiv aufgefallen ist, ist die Brigade Konrad Wolf, die sich dann nach einigen Zögern dezidiert kritisch geäußert hat. Im Verein mit anderen kleineren Fangruppen Aber zum Beispiel, ich meine, bitte korrigiert mich gerne, vom Filmstart Inferno oder so hat man da zum Beispiel nichts in der Art vernommen. Was, also mich hat einfach vieles daran gewundert, weil Babelsberg nun mal ein Verein ist und auch die Fanszene von Babelsberg ist ein, ja, die hängt die moralische Messlatte halt sehr weit oben hoch. Und ich finde das auch gut, ich finde das super. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich Sympathien für diesen Verein und für die Fanszene und ich finde es richtig gut, dass es diesen Verein gibt und ich finde es auch gut, dass sie so politisch sind. Aber gerade dann muss ich doch aufpassen bei so einer Nummer. Ja, also ich nach dem, was ich gehört habe, ist es so, dass zum Beispiel die Personalie Fran bei Chemie unmöglich gewesen wäre, eben weil es ein Veto der Fans gegeben hätte. Und das sagt doch eigentlich schon alles. Und der Mann hat sich halt unmöglich gemacht bei ganz vielen. Und dass er dann ausgerechnet bei Babelsberg wieder anfängt, das ist schon ein Affront. Ja.
Aber da hast du dann halt wieder die Personalie Hollitz, ne? Die man dann halt auch nicht unterschätzen sollte. Auf entscheidungstechnischer Ebene, auf finanzieller Ebene, Abstiegskampf, guter Klar. Stürmer, dies, das.
Sportlich nachvollziehbar, sportlich, finanziell sicherlich alles nachvollziehbar, aber bei der Fanszene, und Jonas hat es gesagt, und ich möchte das nochmal unterstreichen, man hat sich halt gewundert. Man hat sich sehr gewundert und irgendwie ist da vor anderthalb Jahren in mir persönlich irgendwas passiert, wo seither betrachte ich Babelsberg, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Stück weit mit anderen Augen. Das ist irgendwie komisch und ich versuche mich auch dagegen zu wehren.
Da bist du aber tatsächlich nicht alleine mit. Also es ist bei mir nochmal was ganz anderes. Bei mir ist es dann natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, sondern ich gehöre zum Verein. Das heißt, ich muss mit meinem persönlichen Wertekonstrukt, was ich als durchaus solide bezeichnen muss ich jetzt quasi einen, also ich, wer so viele Sachen in Chemnitz ignoriert, sitzt für mich auch irgendwie in rechten Strukturen drin. Da kann er ein Babelsberger Junge sein, da kann er sonst was sein. Wenn ich da nach anderthalb Jahren keine strukturelle Läuterung in Anführungsstrichen merke, dann ist der für mich halt einfach rechts irgendwo abgebogen an irgendeinem Punkt. Bestimmte Sachen waren ihm egal, die er natürlich jetzt in Babelsberg, ja, nicht mehr so ausspielen kann, weil halt einfach die Basis nicht mehr da ist. Aber ich halte den Menschen Fran halt als sehr, weiß nicht, ist ja einfach, ist ja naiv, aber dieser Punkt, dass ihm Sachen, die mir nicht egal sind, anscheinend egal sind, wenn ich mit Nazis PlayStation zocke bei einem rechten Verein, erkläre, ich habe beim Anwalt erst gelernt, wer das war. Der Dude sieht aus wie ein Kampfsportler. Also da waren halt in dieser Veranstaltung, diesen 3 Stunden, sind halt sehr viele Aussagen von Fragen gefallen, wo ich dachte, ganz ehrlich, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich kann mich selber gerade nicht ernst nehmen. Ich kann meine Initiative für diesen Verein gerade nicht mehr ernst nehmen, weil für mich in dem Moment so viele Linien überschritten worden sind, die ich in meinem persönlichen Arbeiten nicht überschreiten möchte. Also ich möchte solche Sachen nicht ignorieren. Das ist so der Punkt. Und das ist auch der Punkt, wo halt bei mir Sachen in Bezug auf diesen Verein kaputt gegangen sind, auf emotionaler Ebene, und mein Arbeiten für diesen Verein inzwischen auch nur noch ein Arbeiten ist und nichts anderes mehr. Das ist, da fehlen mir halt einfach Sachen. Da arbeite ich lieber für Tasmania, da arbeite ich lieber für irgendwelche anderen Vereine, wo ich weiß, okay, es gibt halt hier ein Wertekonstrukt, das Wertekonstrukt wird verfolgt, bestimmte Spieler werden nicht eingestellt, bestimmte Werte werden eingehalten. Da bin ich dann halt auch wirklich, wirklich rational. Es ist schade, es ist ein guter Verein, es ist eine gute Fanszene. Ich mag FI gerne, aber das sind Sachen, wo man meiner Meinung nach nicht schweigen sollte und Heim ins Reich nicht kritisieren.
Ich finde es sehr spannend, was du erzählst und danke, dass du das teilst, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Frage, die ich dazu hätte, und dann würde ich auch das Thema so abschließen wollen, aber bist du mit deiner, wenn du das gerade beschrieben hast, mit diesem, okay, das spaltet dich von dem Verein und von dem, was ab, so, ist das was in der Babelsberger Fanszene Ist es eine Einzelmeinung von dir oder hast du das Gefühl, dass es auch anderen Menschen so geht und dass da gerade, also liegt da was im Argen, wenn man das so fragen kann?
Ich weiß von Menschen, die letztes Jahr ihre Dauerkarten zurückgegeben haben. Ich weiß von Menschen, die ihre Mitgliedschaften gekündigt haben aus der Nordkurve, die halt genau das Gleiche sagen. Das Problem, was ich bei mir halt immer habe, ist tatsächlich, dass ich solche Sachen immer aus einer professionellen Ebene, ich muss solche Entscheidungen aus einer professionellen Ebene treffen. Das heißt, Sachen, Entscheidungen, die ich treffe, muss ich auch später noch verantworten können. Und das ist eine Entscheidung, die kann ich halt nicht verantworten. Das ist ein ganz klarer Punkt. Das ist schwierig, das aus der Fanszene zu sagen. Ich weiß, dass es diese kritischen Stimmen gibt in der Fanszene. Ich weiß, dass es die kritischen Stimmen intern gibt. Ich weiß, es gibt sie auch bei FI. Ich weiß aber auch tatsächlich, dass es auch Stimmen halt gibt, die halt eindeutig für ihn sprechen. Weil ich sehe natürlich auch, wer springt auf den Zaun, wenn er ein Tor schießt. Das beobachte ich natürlich auch. Und ich sehe halt auch, wer diesen Typen abfeiert. Ne? Das ist halt die Frage. Möchte ich mit einem Menschen, die ihn fragen, abfeiern, ein Bier trinken?
Ich würde jetzt irgendwie versuchen, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen, und ich habe natürlich auch eine Frage, die mich brennend interessiert aus so einer Chemie.
Ja, bitte frag, also weil ich finde halt, ich finde das total interessant, jetzt wo wir uns drüber unterhalten, die ganze Causa liegt jetzt wirklich anderthalb Jahre zurück, aber man merkt ganz offensichtlich, wie das nicht wirklich aufgearbeitet wurde bislang, und das Thema ist ja weiter virulent. Also, oder es gibt das Thema, aber es redet keiner drüber und es ist auch nicht aufgearbeitet,
Wann denn auch? Also es gab
Ja, klar.
Entschuldige mal, Gelegenheit gab es in den letzten anderthalb Jahren wirklich genug. Es gab Unterbrechungen im Spielbetrieb. Du hättest es in der Sommerpause machen können. Du hättest es bei irgendwelchen Aktionen, die irgendwo ums Stadion liefen, machen können. Also da ist halt für mich auch Corona. Das war vor Corona. Du hättest da auch keine Entschuldigung machen können. Ich weiß, dass Sachen von der Vereinsseite, von Fanszenen, Mitgliedern von Gruppen gelöscht worden sind. Es ist für mich keine Aufarbeitung, die halt passiert. Das ist für mich halt eher das Gegenteil. Für mich ist es ein Zeichen, dass eine Aufarbeitung der Personalie Fran aufgrund seiner Tore, seines Statuses nicht erwünscht ist. Ist ein Punkt.
Ich meine, da
wird nichts kommen.
Ich meine damit auf, also es gibt, ne, dass die vereinsinternen Strukturen weitergelaufen sind in den letzten anderthalb Jahren, das ist ja klar. Also ich meine gerade so, also die Öffentlichkeit, also das ist halt so meine Perspektive, ist die in den letzten, also anderthalb Jahren haben wir, also Fanszenen untereinander, das halt irgendwie nicht verhandeln können. So, also das ist halt einfach, also was da Vereins, also was in Babelsberg hätte laufen können, ja, aber dass man auch über Daniel Fran in der Öffentlichkeit spricht, Banner aufgehängt werden, Fanszenen laut werden und so weiter und so fort. Das gab es halt nicht. Und das meinte ich gerade mit diesem, ja, wo auch. Das war der Punkt.
Ist halt totgeschwiegen worden.
Aber deswegen, vielleicht schaffe ich die Überleitung zu meiner Frage für Freitag. Und zwar, ich habe mitbekommen, dass im Spiel gegen Chemnitz gab es keinen organisierten Support im Block, soweit ich das wahrgenommen habe. Jetzt gegen Fürth auf jeden Fall schon. Wie sieht es gerade aus, so wegen Corona-Verordnung, Hygienekonzepten in Babelsberg? Weißt du das gerade aus dem Stand? Ist jetzt wieder, also können wir am Freitag erwarten, dass Babelsberg Stimmung macht? Oder?
Babelsberg, der SV Babelsberg 03 gehört aktuell zum Pilotprojekt des Landes Brandenburg, um wieder volle, ich weiß nicht, wie die Initiative gerade heißt, irgendwas mit volle Stadien. Aktuell sind wir bei 3000 Gästen im Stadion. Aktuell läuft das noch nach der 3G-Regelung. Abstände, Maske. Es ist in Brandenburg schon seit 2 Monaten so, dass du in Außenbereichen keine Masken mehr tragen musst. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob es einen koordinierten Support geben wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es bei den letzten Spielen auch gegen Tasmania den Support gab. Kann sein, dass es halt jetzt wegen Chemnitz war, dass sie es halt ausgelassen haben, aber regulär, ja, hast du halt das Standardprogramm. Ich habe da eine sehr eigene Meinung zu.
Welche?
Das ist totaler Bullshit. Also Entschuldigung mal, wie dumm kann man eigentlich sein? Also jetzt mal nichts gegen die Fanszene, aber dieses, sagen wir mal ehrlich, es werden keine Abstände eingehalten. Du hast bis außen ohne Masken, die Werte gehen hoch und du führst irgendwelche Pilotprojekte ein. Was soll denn das bringen? Also ernsthaft, ja klar, Ticketeinnahmen für Dauerkartenbesitzer, dies, das, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht. Also ich bin da komplett gegen.
Das ist ein super schwieriges Thema irgendwie, dass irgendwie nochmal eine Ebene höher verhandelt werden müsste, weil es irgendwie gesamtgesellschaftlich verhandelt werden muss und da wahrscheinlich auch sehr viel Spaltungspotenzial mit sich bringt. Ja. Klar, man hat dann so mehrere Herzen in der Brust. Auf der einen Seite will man irgendwie das machen, was einem lieb und teuer ist, ins Stadion gehen, gute Stimmung haben, Bier trinken, feiern, Pyro zünden, keine Ahnung, singen, sich in den Arm liegen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer noch so dieses Damoklesschwert der Pandemie und du weißt nicht so richtig, was kommt noch und was ist richtig, was ist falsch. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt gut 3.000 sind zugelassen und 300 Gästekarten dürfen offiziell auch abgesetzt werden, die Stand heute, wenn ich richtig informiert bin, auch alle weg sind. Ich bin sehr gespannt, wie viele Zuschauer da ins Stadion kommen. Das letzte Mal waren ziemlich genau 3.000 da. Könnte gut sein, dass es nicht so viele werden. Und weil unser Mob damals auch recht groß war, die Frage ist nun, wie viele, also 300 plus X, wie viele holen sich vielleicht im Heimbereich von uns noch Karten? Das ist so die Frage. Wir sind am Freitagabend. Gibt viel Ungewissheit. Auf der anderen Seite gibt es bei uns vielleicht auch eine kleine sportliche Euphorie und Babelsberg ist eben Babelsberg und da fährt man vielleicht auch ganz gerne hin. Ich bin sehr gespannt.
Das kann man auf jeden Fall auch sein. Ich warte tatsächlich gerade auf meine Akkreditierung. Kann eventuell sein, dass ich mich Freitag auch im Pressebereich verschanze. Ich habe da ja immer ein bisschen mehr Platz.
Das ist gut, ein bisschen Bewegungsfreiheit. Da kann man auch den Abstand besser wahren.
Ja, deswegen ist es so ein bisschen meine Argumente und ich halt arbeiten muss. Das ist halt für mich, als Fotografin muss ich halt Material produzieren. Deswegen, und ich weiß halt, dass ihr die letzten Jahre ja auch tatsächlich euer Blog immer relativ gut und relativ in Bewegung war. Ich habe eine hohe Erwartungshaltung an euch.
Was ist denn dein bevorzugtes Motiv? Eine Spielszene, eine Jubelszene oder ein Spruchband oder was, worauf bist du dann aus?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Das hängt tatsächlich immer so ein bisschen davon ab, wer spielt gerade gegen wen. Also bei so Spielen wie Cottbus, da rutscht halt meine Kamera auch gerne mal ein bisschen mit Zoom in den Gästeblock rein, aus Versehen. Und da vergesse ich das Verpixeln dann halt auch ab und zu mal. Aber wenn es halt ein gutes Spiel ist, es gute Spielszenen gibt, eine gute Zweikampfstärke. Bei Tasmania weiß ich zum Beispiel, die gehen halt gerne in die Zweikämpfe rein, da lohnen sich halt die Zweikämpfe. Bei euch waren ja die letzten Jahre das Material am Banner Pyro halt eigentlich ganz nett. Ist immer unterschiedlich. Also meistens weiß ich ja vorher, was kommt. Also welche Tabellenplätze, welche Teams, welche Fanszenen. Es gibt Fanszenen, da weiß ich halt, da kommt halt keiner. Da ist es dann halt eher das Spiel. Aber es gibt halt Fanszenen, da weiß ich, okay, da passiert auch in der Kurve was. Ich versuche halt immer so eine 75-25 Mischung hinzukriegen. 75% Spielfeld und 25% bis 20% irgendwie Blöcke, wenn es sich halt lohnt. Also es ist halt immer unterschiedlich. Aber es ist halt, kennt das von Spielen, bei manchen Spielen sind halt die Spiele gut, da kommt dann halt mehr Spiel. Und bei manchen sind es halt die Blöcke, das Drumherum. Gibt nette Stadion. Manchmal hast du, das hängt immer davon ab, was gerade passiert.
Bastian und ich, wir werden versuchen, dir schöne Blockbilder zu generieren. Ich weiß nicht, ob Bastian jetzt noch irgendwie eine Frage hat. Ansonsten würde ich jetzt einfach auch zu den Medientipps übergehen und mal so einen Deckel auf die Folge machen. Sarah, du hast mir schon zwei Links geschickt. Willst du die kurz vorstellen?
Genau, ich habe euch, Bastian hatte mich ja tatsächlich vorher noch kurz vor knapp um zwei Medientipps gebeten, das waren 5 Minuten vorher, aber du hast Glück, dass ich auch mit Fußball was im Petto habe.
Einer würde auch reichen, du brauchst gar nicht zwei, aber zwei
ist ja, ja, ich dachte, wenn du schon so kurz vor knapp damit ankommst, dann gibt es halt zwei, so als Bestrafung quasi. Genau, der erste ist tatsächlich der relativ neu gegründete feministische Fußballverband in der Schweiz. Großartiges Netzwerk, was da gerade an weiblich, trans, flint, Personen, Menschen am Entstehen ist. Ich glaube, da kann man tatsächlich noch relativ viel von erwarten, was da kommt. Ich verfolge die so ein bisschen im Hintergrund. Und wer die Schweizer Frauenstreiks kennt, weiß, dass die Erwartungshaltung relativ groß ist, was in die Richtung geht. Ist tatsächlich eine Entdeckung von einem Podcast-Gast von mir gewesen. Die hatten die im Interview und super nette Menschen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man im Auge behalten kann. Aktuell nur die Instagram-Seite und die Webseite. Und das Zweite ist tatsächlich, ich würde fast sagen, so ein bisschen das Pendant dazu. Nennt sich Mädchen an den Ball. Das entsteht gerade in München und im Münchner Umland. Und ich war mir dessen Relevanz tatsächlich erst gar nicht so bewusst. Ich hatte letztens eine Unterhaltung mit der Gründerin in einer Podcast-Folge und das ist tatsächlich, im Prinzip gründen die nur Fußballteams im Münchner Umland. Das Problem ist halt allerdings nur, was ich halt in der Folge erfahren habe, dass tatsächlich Bayern, was Frauenfußball angeht, halt noch sehr konservatives und ist halt in München und Umland tatsächlich kaum Möglichkeit gibt, für Mädchen strukturell und organisiert Fußball zu spielen. Und aktuell sind sie an 50, ich glaube 52 Standorten im Münchner Umland, also die sind absolut am Explodieren, kommen super an, super Kooperationsarbeit mit Stadtteilarbeit, mit einzelnen Vereinen, sind inzwischen nicht nur im Fußball, sondern bei denen geht es bei denen darum, mit Mädchen Sport zu machen. Auf einer Ebene, dass du halt nicht das, was du halt vielleicht, was Mädchen häufig oder Mädchen und Frauen häufig im Fußballverein kritisieren, dass sie halt so ein bisschen das Beiwerk sind. Das heißt, wird versucht, so ein bisschen bei Kindern den Druck im Sport, diesen Leistungsgedanken im Sport rauszunehmen, also dass sie halt wirklich einfach nur Sport machen, Fußball spielen können. Die haben neben Fußball auch, wie heißt denn nochmal, Aero-Tücher, das sind diese Lufttücher, die von der Decke hängen. Also da wird halt auch was mit Akrobatik gemacht. Das heißt, die sind halt auch in anderen Sportlern, aber der Fokus liegt halt im Prinzip darauf, Mädchen den Spaß am Sport zu vermitteln, beziehungsweise wieder zu vermitteln und das Ganze halt auf einem pädagogischen Konzept. Super spannend.
Das klingt wirklich.
Das heißt, einmal Frauen und einmal Kinder.
Das klingt wirklich total spannend. Deswegen habe ich mit meinem Medientipp gerade ein bisschen fast langweilig vor. Ich war die Woche echt viel medial unterwegs. Deswegen, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Stadion Rebellen, im Erlebnis Fußball Verlag erschienen. Buch über die Entwicklung der italienischen Ultras, was ich lange rumliegen hatte und jetzt endlich mal zu Ende gelesen habe, was ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen kann. Ich glaube, die Übersetzung ist vom letzten oder vorletzten Jahr, ist auch auf Deutsch erschienen. Ist für jemanden, der sich in Fußball-Fanszenen bewegt, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne eine Brücke zu deinem Medientipp schlagen, aber das gibt's halt überhaupt nicht. Es wird auch da ein bisschen über die Frauen in italienischen Ultraszenen gesprochen, aber ganz, ganz wenig fair. Es ist trotzdem sehr, sehr spannend zu lesen und die Übersetzung ist sehr gut gemacht, finde ich. Also gut, ich habe es auch gar nicht gelesen, ich kann kein Italienisch, aber es ist ein sehr kurzweiliges Buch. Kann man lesen. Ich verlinke es. Bastian.
Ja, Medientipps ist bei mir so eine offene Flanke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war jetzt 6 Wochen irgendwie außer Landes und hab es da geschafft, ein Drittel Buch zu lesen. Das reicht also nicht, um es jetzt hier zu empfehlen. Und ich habe anderthalb Medientipps jetzt trotzdem holt. Das eine ist ein halber. Ich fange an mit dem halben, nämlich das sind einfach ein paar Impressionen, so auch vielleicht als Vorbereitung auf unser Auswärtsspiel in Babelsberg. Ein paar Fotos von dem Pokalspiel gegen Fürth. Ich möchte eine Tapete vorlesen. Winkler, du Nazi-Kuschler. Das geht an die Adresse unseres Verbandspräsidenten. Ich finde das herrlich klar und wollte das jetzt einfach mal hier an dieser Stelle zitieren. Das packen wir euch dann auf jeden Fall in die Shownotes, weil der SV Babelsberg kann, um noch was Versöhnliches zu sein und die Fanszene, um was Versöhnliches zu sagen, sehr politisch sein und sehr kritisch. Und jetzt kommt der ganze Medientipp. Der hat irgendwie auch so ein bisschen was mit meiner sechswöchigen Abstinenz zu tun. Da habe ich mich nämlich um einige Sachen gekümmert, im Wesentlichen um meine Kinder, im anderen Wesentlichen um Fußball und im dritten Wesentlichen darum, dass wir quer durch Schweden gereist sind und da irgendwie die nächsten Stationen klar gemacht haben. Und mein Medientipp, der hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, sondern mit Kindern. Gestern lief im Ersten eine Dokumentation mit dem pragmatischen, programmatischen Titel Warum Kinder keine Tyrannen sind, ist ganz interessant, beschäftigt mich, holt mich ab als zweifacher Vater. Da geht es darum, wie Kinder schon in jungen Jahren quasi zum Psychopathen gemacht werden und mit irgendwelchen mit krasser Chemie, ja Chemie im schlimmen Sinne, also mit krassen Mitteln zugepumpt werden, vollgepumpt werden. Und da geht es im Wesentlichen um einen Arzt, der medial ganz viele große Auftritte hat und ein recht hohes Ansehen genießt, aber offensichtlich medizinisch und diagnostisch und auch therapeutisch sehr problematisch unterwegs ist. Gleichwohl ist diese Debatte anschlussfähig. Ich erlebe das als junger Vater immer wieder, so nach dem Motto, ihr lasst euch doch von euren Kindern auf der Nase umtanzen oder ihr zieht euch einen kleinen Tyrannen heran. Das ist so ein Narrativ, was man dann immer wieder erlebt. Deshalb möchte ich diese Doku einfach empfehlen. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch mit kleinen Kindern unterwegs. Und das ist die Story im Ersten, warum Kinder keine Tyrannen sind. Eine ganz schöne Doku, die nichts mit Fußball, wirklich überhaupt nichts mit Fußball zu tun.
Ach, okay. Sarah, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Wie gesagt, wir winken am Freitag. Bastian, wir sehen uns am Freitag das erste Mal in Real Life.
Yes, ich freue mich total. Und auch Sarah, ganz herzlichen Dank auch für deine klaren und offenen Worte. Und ist ja kein einfaches Thema, jetzt hier als Mitglied des Medienteams des SV Babelsberg zu sprechen über auch sensible Themen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und danke auch nochmal für deine Einladung. Und deshalb haben wir uns jetzt hier gerne revanchiert. Und deshalb auch, Sarah ist ja zu hören mit dem Podcast Auswärtsfahrerin, und hat da, wie ich finde, einen sehr interessanten thematischen Zugang und einen sehr interessanten Gesprächspartner mit einem interessanten thematischen Fokus. Und da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und Jonas, ich freue mich auf das Spiel und ich hoffe, das geht klar mit der Karte. Ich habe sie nämlich noch nicht in meinen Händen, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder nach Babelsberg zu fahren. Mit dir.
Ich auch. Es wird mein erstes Mal im Kalibknecht-Stadion.
Ernsthaft?
Ja, ich war noch nicht da.
Krass.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dann.
Bleib stabil.